Hey, danke vielmals für den coolen Worship. Ihr habt es mega gut gemacht. Und ich sehe, meine Mami ist da. Hä? Was machst jetzt du da? Sie wäre eigentlich nicht gekommen, aber irgendwie. Okay. Ihr habt abgehört. Cool. Das ist doch gut. Super. Hey, ja, wir wollen gar nicht zu viel Zeit verlieren. Ich werde jetzt euch durch das ganze Alte Testament führen und wir fangen gerade an. So. Im 1. Mose am Anfang lesen wir, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und alles, was drin war, also Tiere und Pflanzen. Und als Höhepunkt hat er den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott hat mit den Menschen im Garten gewohnt. Der Garten war also der Ort, wo Himmel und Erde aufeinander getroffen sind. Und dort hat Harmonie und Frieden geherrscht zwischen den Menschen, Gott und der ganzen Schöpfung. Und Gott hat den Menschen eine Aufgabe gegeben. Und zwar sollen sie mit Gott zusammen über die Welt regieren und herrschen über die Welt, die er geschaffen hat. Und im Garten hat es einen Baum gegeben, und zwar vor Erkenntnis vom Guten und vom Bösen. Und die Menschen haben sich verführen lassen von einer bösartigen Gestalt. Und sie haben genommen, was nicht ihnen gehört. Und sie haben sich selber über Gott gestellt. Sie haben selber wollen entscheiden, was gut und böse ist und haben nicht der Definition von Gott vertraut. Das Resultat von dem war Scham. Die Einheit, die Harmonie und das Vertrauen waren gebrochen. Und sie sind verbannt worden aus dem Garten. Und kurz nachdem sagt Gott zur Schlange: Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Also Gott offenbart seinen Rettungsplan kurz nachdem die Welt gefallen ist. Er verspricht, dass ein Nachkommen von der Frau wird kommen, wo für ein und alle Mal den Kopf von dieser Schlange wird besiegen. Jedoch wird er verwundet sein dabei. Seit Sünde in die Welt gekommen ist, wird es immer schlimmer und schlimmer. Die Leute haben sich vermehrt und auch das Böse hat sich vermehrt. Bis wir lesen, wie in den Tagen von Noah alles, was die Leute denkt oder gemacht haben, einfach absolut boshaft war. Und die Bosheit gesehen hat einfach Gottes Herz gebrochen. Und der einzige Weg, um ein Ende zu machen, war die Flut. Und die hat alles zerstört. Aber der Noah war eng mit Gott unterwegs. Und darum hat Gott den Noah gewählt, um mit ihm nochmal neu anzufangen. Und er fordert ihn auf, um eine Arche zu bauen. Und Noah hat Gott vertraut. Nach dieser Flut sehen wir, wie Gott einen Bund schließt. Und zwar sind Bünde ein Konzept, das wir viel sehen in der Bibel, weil das in dieser antiken Zeit ganz gang und gäbe war. Und zwar haben Nationen untereinander so Bünde geschlossen. Und es sind immer zwei Parteien involviert gewesen. Aber Gott schließt da einen einseitigen Bund und er verspricht, um die Welt nie mehr zu fluten. Also jetzt haben wir ein New Beginning und Noahs Familie vermehrt sich. Und mit dem leider auch das Böse wieder. Und die Leute haben rebelliert und sie haben wieder gemacht, was sie wollen. Was uns zur Geschichte von Babel führt. Da seht ihr den Turm. Und ah ja, übrigens, das sollte eine Timeline sein, einfach so ein bisschen als Hilfe für euch, um zu sehen, wenn was so ein bisschen passiert ist. Die Leute wollten den riesen Turm bauen, um so hoch zu sein wie Gott. Sie wollten selber die Kontrolle übernehmen, weil sie wollten sein wie Gott. Aber Gott griff ein. Und zwar verwirrt er ihre Sprache und die ganzen Menschen verteilen sich und die Einheit war wieder gebrochen. Jetzt griff Gott wieder ein und er erwählt einen Mann, um seinen Plan von der Rettung der Welt auszuführen. Und zwar den Abraham von Babel. Und er gibt Abraham ein Versprechen. Und zwar fordert er ihn auf, um sein Heimatland zu verlassen. Und er sagt zum Abraham, er soll zu dem Land gehen, wo er ihm zeigen wird. Und da sehen wir den zweiten Bund in der Bibel, wo Gott mit dem Abraham schließt. Und zwar sagt Gott, von dir wird ein grosses Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Das scheint aber unmöglich, weil der Abraham ist mega alt und seine Frau ist unfruchtbar. Wie soll denn durch ihn eine ganze Nation abstammen? Aber durch Gottes Kraft ist der Isaak entstanden, ihr einziger Sohn. Und jetzt testet Gott den Glauben von Abraham. Er fordert das Opfer von seinem einzigen Sohn. Was null Sinn macht, weil die Geburt von Isaac ist schon ein riesen Wunder gewesen. Aber der Abraham vertraut Gott. Und Gott stoppt ihn genau im richtigen Zeitpunkt. Und er gibt ein Wider wird geopfert an der Stelle von Isaac. Und das zeigt, dass Vertrauen in Gott funktioniert. Dass Glaube die Lösung ist zu dem Sündenfall. Und der Isaac ist der lebendige Beweis dafür. Der Isaac hat einen Sohn gehabt, und das ist der Jakob gsi. Und der Jakob ist umtauft worden von Gott zu Israel. Und Israel hat 12 Söhne gehabt, wo später die 12 Stämme geworden sind. Und der Josef ist der jüngste gsi von diesen 12. Und wegen Eifersucht wird er verkauft und landet schlussendlich als Sklave in Ägypten. Aber Gott ist immer mit dem Josef gsi und er hat den bösen Plan zu Gutem gewendet. Und Josef wird schlussendlich der höchste Mann unter dem Pharao in Ägypten. Und das führt schlussendlich die ganze Familie vom Israel, vom Jakob, zu Ägypten. Vierhundert Jahre später ist Israel ein riesen Volk geworden. Und es hat einen neuen Pharao gegeben und der hat mega Angst gekriegt von dem riesen Volk, das auch gar nicht von dort ist. Und darum hat er angefangen, die Israeliten zu Sklaven zu machen. Und er hat befohlen, um alle israelitischen Buben zu töten. Und der Mose war einer von denen. Aber er ist gerettet worden durch die Tochter des Pharao und ist aufgewachsen im Haushalt des Pharao. Eines Tages muss aber der Mose flüchten in die Wüste, weil er einen ägyptischen Mann getötet hat, der ungerecht war zu einem Israelit. Und dort in der Wüste offenbart Gott seinen Namen das erste Mal am brennenden Busch. Und zwar ist er Yahweh. Ich bin der, ich bin. Und für mich hat das immer so ein bisschen komisch gedacht, denn das ist jetzt nicht ein mega spektakulärer Name für Gott. Aber weil andere Nationen ganz verschiedene Götter hatten, die hatten zum Beispiel den Gott vom Nil oder den Gott vom Wetter, ihr Gott war wie limitiert zu etwas. Aber der Gott von Israel ist einfach der Gott, der über allem steht. Er ist einfach der, wo er ist. Er steht über allen anderen Göttern. Gott ruft der Abraham, zum zurückgehen nach Ägypten und zum die Israeliten aus der Sklaverei zu führen. Nach Zögern folgt er und er tritt vor den Pharao, aber der Pharao lässt es nicht zu. Darum muss Gott Ägypten verurteilen und zwar durch Plagen demonstriert er seine Macht und er zeigt, dass er der Gott ist über allen ägyptischen Göttern und er ist einfach more powerful als alle anderen. Wo Gott das letzte Gericht oder die letzte Plage gibt über Ägypten, werden alle erstgeborenen Söhne über Nacht getötet von dem Engel vom Tod, der an den Häusern vorbeigeht, von den Ägyptern. Und darum, zum Israel retten, fordert Gott die Israeliten auf, zum ein Lamm zu opfern. Und das Blut vom Lamm sollen sie über ihre Türrahmen streichen. Und so tut der Engel vom Tod an den israelitischen Türen vorbeigehen. Auf Englisch macht es ein bisschen mehr Sinn. Das Passover Fest. Also, dass auch der Engel, he passes over die israelitischen Türen. Und so werden sie durch das Blut von dem Lamm werden die Israeliten gerettet. Endlich lässt sie den Pharao gehen. Und Gott rettet sie durchs Rote Meer, wir kennen alle die Geschichte, und führt sie durch die Wüste bis zum Berg Sinai. Und am Berg Sinai sehen wir, wie Gott den dritten Bund schließt mit seinem Volk. Und zwar verwandelt er dort die ägyptischen Sklaven, die definiert worden sind, über wie viele Ziegelsteine sie gemacht haben pro Tag, zu seinen heiligen Leuten, zu dieser heiligen Nation, die einen heiligen Gott repräsentieren soll. Und er beruft sie, um anders zu sein als alle anderen Nationen um sie herum, die mehreren Göttern dient haben. Und das Gesetz, das er dort den Israeliten gegeben hat, dient nur zu ihrem Besten. Gott instruiert sie dort, wie sie sollen als Nation zusammen leben, grundiert in der Liebe. Und in Gottes Gesetz sieht man auch einfach mega sein Herz für die Armen und für die Schwachen. Und Gott hat ein mega starkes Verlangen, um wieder wie im Garten, wie am Anfang Genesis, mit seinen Leuten zu wohnen. Weil er ist ein Gott von der Beziehung. Und darum fordert er sie auf, um eine Stiftshütte zu bauen. Das ist wie so ein kleines Zelt, so ein mobiler Tempel eigentlich, wo die Gegenwart von Gott drin wohnen kann. Und Gottes heilige Gegenwart ist dann in diese Stiftshütte gekommen. Und weil diese Heiligkeit tödlich gewesen wäre für die Israeliten, sind die Leviten, und das sind die Leute vom Stamm Levi, auserwählt worden, um den Tempeldienst zu machen, sind zuerst durch ein Ritual gegangen, um gereinigt zu sein von ihrer Sünde, um den heiligen Gott im Zelt zu treffen. Und es hat einen Tag im Jahr, der mega wichtig war, und zwar der Tag der Versöhnung. Und an diesem Tag hat der hohe Priester zwei Ziegen genommen und hat die symbolisch geopfert. Und zwar ist ein Bock ist wie der Sündenbock gewesen. Dort hat er wie symbolisch alle Sünden der ganzen Nation auf den Kopf dieser Ziege drauf gelegt quasi. Und nachher hat man den Sündenbock weggeschickt in die Wüste. Und der andere Bock ist geopfert worden. Und so ist das ganze Volk wieder recht gemacht worden mit Gott. Und Gott war mega klar zu seinem Volk. Er hat gesagt, hey, wenn ihr mir vertraut und wenn ihr gehorsam seid, dann werde ich euch segnen und gebe euch mehr, als ihr braucht. Aber wenn ihr euch abwendet von mir und wenn ihr selber probieren wollt, dann werde ich euch bestrafen. Und er lässt ihnen die Wahl. Und jetzt ruft, nach etwa einem Jahr, ruft Gott die Israeliten auf, zum Weiterzuziehen, zu dem versprochenen Land, das er Abraham versprochen hat. Mit dieser Stiftshütte in der Mitte, die seht ihr dort, wo die Wolke rauskommt. Und dort war die Gegenwart von Gott, die sie geführt hat. Und rundum sind die 12 Stämme verteilt worden. Und so sind sie weitergezogen durch die Wüste. Aber leider vertrauen die Israeliten nicht. Sie kriegen Angst, wo sie die Riesen sehen, die in diesem versprochenen Land sind. Sie sehen die Kanaaniter und trauen sich nicht mehr, um in das versprochene Land zu gehen. Sie haben sich das anders vorgestellt. Und darum gibt Gott ihnen, was sie wollen, und lässt erst die zweite Generation rein, unter dem Lied von Josua, der neue Moses. Und dort wird auch der Bund erneuert. Und die Israeliten starten super mit dem Josua. Sie vertrauen Gott und ziehen in das Land ein. Und sie vertreiben alle Feinde, die riesen Kanaaniter sind plötzlich nicht mehr so riesig. Und Gott war einfach mit ihnen dabei gewesen. Aber als Josua stirbt, ist kein neuer Leader gefolgt. Und die Israeliten sind so ein bisschen faul geworden und haben gestoppt, um die Feinde auszutreiben. Und an der Stelle von dem, also an der Stelle von den Feinden auszutreiben, haben sie angefangen, die zu heiraten. Also haben sie auch die Götter, die anbeten, haben sie auch angefangen anbeten, weil sie die Leute geheiratet haben. Und jetzt sind sie nicht mehr die heiligen Leute von Yahweh, von dem Gott. Sie haben sich entschieden, um sich abzuwenden und haben es so gemacht, wie sie gedacht haben. Und sie haben gemacht, was in ihren Augen gut ist, was der Schlüsselvers ist in der Zeit der Richter. Und dort treffen wir so einen Kreislauf der Sünde an. Und den möchte ich euch schnell erklären. Und zwar, wenn wir das Buch lesen von den Richtern, dann sehen wir das auch in jeder Geschichte. Und zwar am Anfang werden die Israeliten sündigend. Und nachher werden sie unterdrückt von ihren Feinden, weil Gott sagt, hey, wenn ihr sündigen und euch von mir abwenden, dann werden ihr unterdrückt werden. Und nachher gehen sie vor die Knie und beten zu Gott und fragen ihn, ja, einfach, dass er sie rettet. Und Gott in seiner Gnade schickt einen Richter. Und ein Richter war so ein bisschen wie ein militärischer Führer gewesen. Und auf dem einen Richter ist dann wie der Geist von Gott drauf gelegen. Und der Richter ist dann erfüllt mit dem Geist von Gott aufgestanden und hat den Feind vertrieben. Und das führt zum Frieden. Und nachher bei dem Frieden ist es nicht so lange geblieben, weil die Israeliten wieder gesündigt haben. Und das ist die ewige Spirale, die wir beobachten können im Buch der Richter. Es war eine mega dunkle Zeit in der Geschichte von Israel. Aber Gott war unglaublich geduldig und zeigt wirklich immer wieder Gnade und schickt ihnen immer wieder so einen Richter. Und ja, es ist noch lustig zu sehen, wie die Richter so sind. Weil wenn wir die Geschichte lesen, dann merken wir, dass die Richter überhaupt nicht perfekt waren. Sie hatten mega viel Flas. Zum Beispiel der Gideon war mega weich. Oder der Simson hat eine rechte Frauenschwäche gehabt und war irgendwie mega stolz gewesen. Aber Gott hat sie gleich gebraucht, um seine Macht zu demonstrieren. Aber ja, die Freiheit war nur limitiert gewesen. Es war nur eine temporäre Lösung gewesen. Irgendetwas musste passieren. Aber in dieser dunklen Zeit der Rebellion finden wir ein gutes Beispiel. Aber nicht etwa von einem Israelit, sondern von einer fremden Frau, und zwar der Ruth. Und Ruth wird schlussendlich in die Familie von Israel eingeschlossen, weil sie so viel Treue gezeigt hat. Und Gott belohnt sie für das. Und darum heiratet sie einen Israelit und ihr Sohn wird der Grossvater von David. Und so wird die Geschichte von der nicht-israelitischen Ruth die Verbindung zwischen der Zeit der Richter und der Zeit der Könige. Die Leute wollen nämlich einen König haben, wie alle anderen Nationen um sie herum auch. Obwohl sie eigentlich anders sein als alle anderen Nationen um sie herum. Und Gott allein sollte ihr König sein. Aber Gott gibt ihnen, was sie wollen. Und so wird der König Saul der Allererste von Israel. Und er wird gesalbt vom letzten Richter, und zwar vom Samuel. Der Saul scheint der perfekte König zu sein in den Augen der Leute. Aber sein Herz ist mega kalt geworden. Und darum hat Gott schon einen neuen König auserwählt über Israel. Und zwar der bescheidene David. Und ja, wir kennen ihn alle. Er ist ein Mann nach Gottes Herz und ist bekannt für seine Psalmen. Und Gott macht den vierten Bund mit dem David. Und zwar macht er den 1000 Jahre, bevor Jesus gekommen ist. Und das ist Gesundheit. Und das ist ein Bund, der für immer hebt. Das ist so ein everlasting covenant, der nie wird enden. Und zwar sagt er, aber dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben. Und dein Thron wird für immer feststehen. Also Gott verspricht einen König von der Linie von David, der ewig wird auf dem Thron sein. Der David hat Jerusalem zur Hauptstadt vom Südreich gemacht. Und er will Gott einen permanenten Ort bauen. Aber auch er fällt in die Sünde und darum baut erst sein Sohn, der Salomon, einen Tempel, wo Gott drin wohnen kann. Also wenn ihr euch noch erinnern mögt, sie hatten ja diese Stiftshütte, wo einfach so ein Zelt war, wo sie die Gegenwart von Gott immer umgetragen haben. Aber jetzt gibt es ja eine Hauptstadt, Jerusalem, und darum wollten sie einen Tempel machen für Gott, dass seine Gegenwart dort drin wohnen kann, permanent. Also wird der Sohn von David, der Salomon, der nächste König. Und er war mega weise, weil er Gott um die Weisheit bitten hat. Und er hat seine Weisheit aufgeschrieben in Form von Sprüchen oder Gedicht. Und das nennen wir heute in der Bibel auch die Weisheitsliteratur. Und mit dem Salomon als König war Israel auf seinem Höhepunkt. Weil der Tempel war erbaut. Alle 12 Stämme waren zusammen verbunden und haben miteinander geschafft. Sie haben das Land erobert, wo Gott versprochen hat. Und sie haben alle Feinde austrieben. Und sie waren jetzt eine riesige Nation und sind von den anderen Nationen gefürchtet worden. Aber leider hebt das auch wieder nicht lang. Und der Salomon und auch folgende Könige von Israel haben Gott einfach nicht ganz gehorcht und sind stolz geworden und haben es wieder auf ihre Art gemacht. Und darum lesen wir, wie der König Rehoboam eine mega nicht so gescheite Entscheidung getroffen hat und hat die Steuern für Israel erhöht, anstatt sie abgesetzt, wie es die Israeliten gewünscht haben. Und das hat natürlich zu Unruhe und Unstimmigkeiten geführt. Und darum hat sich Israel schlussendlich aufgespalten ins Nord- und ins Südreich, wenn ihr dort seht. Genau. Und im Nordreich sind 10 Stämme von 12, wo der Jeroboam der König war, ein Diener von Salomon. Und im Südreich ist der Stamm Juda und Benjamin verblieben, unter der Linie vom König David. Und in dieser Zeit treffen wir auch der Elia und der Elisa. Also wir erfahren über Propheten. Und Propheten, die haben nicht nur prophezeit, sie haben auch vor allem Israel und ihre Führer zurückgeführt zum Gesetz und zurück zu dem Bund. Und sie haben sie gewarnt, vor allem vor dem Gericht von Gott, und sie haben sie aufgefordert, zum Umzukehren. Und umzukehren von ihrer Sünde und Rebellion. Und sie haben auch Könige konfrontiert und haben sie daran erinnert, dass auch Gott ihr wahrer König ist und dass sie nur an ihrer Stelle regieren. Und ja, grosse, wichtige Propheten, die wir treffen, ist zum Beispiel der Jesaja, der Jeremia und der Hesekiel. und sie haben alle prophezeit, dass Gottes Urteil über sie wird kommen, dass sie ins Exil geführt werden, weil sie ihren Rücken schon zugekehrt haben und ihr Herz mega verhärtet haben gegenüber ihrem Gott. Aber auch haben die Propheten immer wieder ein Wort von der Hoffnung predigt, dass das Exil nicht das Ende wird sein und dass Gott seinem Bund wird treu bleiben. Und so sehen wir im Jeremia 31-33. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also er ist ein Gott von der Vergebung. Aber es war leider schon zu spät für Israel, zum umzukehren. Und darum ist Gottes Gericht gekommen. Er hat zugelassen, dass die Assyrer das Nordreich erobern. Und zwar in 722 bevor Jesus ist Samaria, die Hauptstadt vom Nordreich, gefallen. Und die Israeliten vom Nordreich sind überall in der antiken Welt verstreut worden und vermischt mit anderen Nationen. Im Süden hat es währenddessen noch ein paar gute Könige gegeben, zum Beispiel der Josia und der Hiskia. Und sie haben in Juda Reformen gebracht, weil sie haben das Gesetz von Mose gefunden und haben probiert, wieder danach zu leben. Was den Gott auch mega gesegnet hat. Aber das ist leider auch nur kurzfristig gegangen, weil dazwischen hat der Manasse regiert und das ist eigentlich der schlimmste König von Juda gewesen. Und wir lesen, wie er die Strassen von Jerusalem mit Blut gefüllt hat. Und darum ist es auch für die Südreich zu spät gewesen, zum Umkehren. Und Gott hat zulassen, dass die Babylonier Jerusalem eingenommen haben. Und der heilige Tempel von Gott ist zerstört worden. Und sie sind alle ins Exil geführt worden. Den ganzen Weg zurück zu Babel, wo der Abraham angefangen hat. Ja, das war mega erschütterlich und sicher die schlimmste Zeit von Israel. Der Tempel war zerstört, der einzige Ort, wo sie mit Gott reden konnten und wo sie Gott begegnen konnten. Und sie sind unterdrückt worden von den Babyloniern. Aber Gott ist so gnädig und hat sie nicht allein gelassen. Und im Exil treffen wir dann die späten Propheten. Und in der Vision von Hesekiel sehen wir, wie die Gegenwart von Gott nicht auf so ein physical, auf ein physisches Objekt limitiert ist, sondern dass Gottes Gegenwart mit ihnen ins Exil gekommen ist. Weil Gott ist immer noch treu. Und ich finde, die Beziehung von Israel und von Gott wird so gut beschrieben im Prophet Hosea. Und zwar hätte Hosea eine Prostituierte heiraten. Und die prostituierte Frau, die er geheiratet hat, hat ihn immer wieder betrogen. Aber Gott hat Hosea aufgerufen, um seiner Frau zu vergeben und um ihr trotzdem treu zu bleiben. Ja, zum dem Ehebund treu zu bleiben, auch wenn die Frau es gar nicht ist. Und ja, der Hosea repräsentiert einfach den Gott, der so treu ist. Und die Prostituierte ist Israel, der immer wieder fremd geht mit dem Götzendienst. Aber nach 70 Jahren endlich, so wie der Jeremia prophezeit hat, lässt Gott die Juden, also die Israeliten vom Stamm Juda, zurück nach Jerusalem. Durch den persischen König, den Kyrus, der Babylon erobert hat. Und das war nicht so, dass einfach alle aufs Mal zurückgekommen sind, sondern es hat wie so drei Stufen gegeben von der Rückkehr. Und zwar in der ersten Welle ist es um den Wiederaufbau vom Tempel gegangen. Also das war die erste Priorität, um wieder den Tempel aufzubauen. Und zwar unter dem Zerubabel. Und etwa 60 Jahre später ist die zweite Welle der Israeliten zurückgeschickt worden mit dem Esra. Und zwar hat der Esra das ganze religiöse System und das Gesetz wieder eingesetzt. Und schlussendlich ist noch die dritte Welle zurückgeführt worden nach Jerusalem unter dem Nehemia, wo die Stadtmauern wieder aufgebaut hat und das soziale System neu organisiert hat. Und ja, nach einigen Schwierigkeiten und Herausforderungen steht Jerusalem wieder, nach so langer Zeit. Und sie durften den Tempel wieder aufbauen und sie haben ihre Sünden bekannt und haben den Bund erneuert. Und der Esra und der Nehemia haben 7 Tage lang die Leute wieder gelehrt über die Tora, über das Gesetz. Und sie haben ein riesen Fest gefeiert. Und man könnte meinen, das war der grosse Wendepunkt nach dem Exil. Aber der Nehemia muss nach einiger Zeit feststellen, dass der Tempel vernachlässigt worden ist. Dass Gottes Herrlichkeit nicht mehr im Tempel wohnt und dass die Gebote der Tora nicht eingehalten werden. Zum Beispiel der Sabbat wird missachtet. Und die Herzen der Israeliten sind immer noch nicht komplett verändert nach dem Exil. Und so kommen wir schon zu einem bitteren Ende vom Alten Testament. Mit lauter Fragezeichen. Wo bleibt der zukünftige messianische König? Von der Linie von David, der für immer wird auf dem Thron sein? Und wann wird Gottes Gegenwart zurückkommen in einem neuen Tempel? Und wann kommt das Königreich von Gott, das alle Nationen segnen soll, so wie das Versprechen von Abraham? Und was ist mit Genesis 3,15, wo wir ganz am Anfang gehört haben, mit der Schlange, die für ein und alle Mal besiegt wird werden? Und ja, so endet das Alte Testament und wirklich mit lauter Fragezeichen. Und die Fortsetzung folgt nächste Woche mit dem Gurdin, der uns erzählt, wie es weitergeht.